Track 17, der Musikpodcast, Folge 69 mit Melanie Löper.
Und Christopher Hunold.
Hallo, heute mit dem bunten Hausspielplatz von Polygonia, dem Jungle IDM von Seth, dem dubbig blubbernden Trip Pop von Enid, dem bohrenden Techno-Sound von Bido Ben und dem ja, Pre-Dubstep von Introspect, möchte ich mal sagen. Ihr hört Track 17, der Musikpodcast, der euch jeden Monat die interessanteste Musik serviert, für euch heraussucht, hört und empfiehlt, damit ihr euch durch diesen Release-Dschungel nicht durchkämpfen müsst. Es ist uns jedes Mal wieder eine große Freude, Musik vorzustellen, die manchmal gar nicht so bekannt sein darf und mehr Ohren verdient hat. Und ich habe das Gefühl, das gilt heute für fast alle Platten, die hier auftauchen. Also von manchen findet man so gut wie gar nichts im Internet, beziehungsweise wird nicht gerade groß reviewed. Und da wollen wir doch ein bisschen was dran ändern, oder?
Ja, aber natürlich.
Bevor das aber gleich losgeht, möchte ich jetzt natürlich wissen, was hast du denn sonst so als letztes gehört?
Ich habe zuletzt gehört, also auf Album bezogen, habe ich mal wieder Animal Magic von Bonobo ausgebuddelt. Also ich bin ja riesen Bonobo-Fan, aber höre dann irgendwie dann doch eher so, eher alles ab Black Sands vorwärts.
Und okay, jetzt habe ich mal wieder
Animal Magic. Ja, ist eigentlich ulkig, weil ich mag die alten Alben auch total gerne, aber irgendwie habe ich die lange nicht gehört und jetzt habe ich mal bewusst wieder Animal Magic rausgekramt. Ich weiß nicht, das hatte für mich dann irgendwie immer so ein bisschen so ein Schul-Vibe. Ich habe das halt extrem viel in meiner Schulzeit gehört und dann Black Sands eher so Studium und ich glaube, das war dann vielleicht so ein bisschen der Knackpunkt, dass das eher so mein Erwachsenen-Bonobo war und jetzt bin ich wieder in mein Jugend-Bonobo zurückgestiegen und das war ganz schön.
Wir reden von Musik, wir reden nicht von dem Affen, das kann ich auch falsch verstehen, in dem Sinne, ja, dass man sich auch darum kümmern soll. Ja, bei mir war es halt Days to Come, war das erste, was ich wirklich mitbekommen habe, also ich glaube, den Namen hatte ich vorher irgendwie schon mal gehört, aber Days to Come hat mich quasi so als 18-Jährigen so getroffen und irgendwie war ich da noch so ein bisschen empfänglich auch für dieses ja, zu dem Zeitpunkt ja schon so abebbende New Jazz, Trip-Hoppige, was auch schon so einen leichten Lounge-Charakter hatte, aber wo halt die Songs einfach noch richtig gut waren. Und danach ging es ja dann in so ein bisschen elektronischere Gefilde und ich finde, die Platte hat das noch irgendwie so perfekt hinbekommen. Und Animal Magic und Dial M for Monkey musste ich mir auch so nachträglich erschließen, was mir aber gar nicht leicht gefallen ist. Ich finde aber Dial M for Monkey doch noch ein bisschen besser. Auch wenn Animal Magic ein ganz gutes Debüt ist, finde aber die Monkey wirklich großartig und Black Sands aber auch. Und da bin ich auch wirklich riesengroßer Fan des Remix-Albums. Also die Black Sands Remixe, das ist dem, ich will es fast nicht sagen, aber ziemlich ebenbürtig. Also es gibt wirklich, wirklich herausragende Remixe zu diesem Album. Und das hat wirklich so einen großen Spaß gemacht, das Ganze dann quasi noch ein zweites Mal so entdecken zu können. Erinnerst du dich auch noch gut dran?
Das stimmt, ja. Ich habe mir das damals auch geholt und also das Remix-Album auch. Und ich glaube, bei kaum einem Album oder einem Release ist der Abstand zwischen Original und Remixen so schmal in der Qualität, finde ich. Also in dem Befriedigungsfaktor.
Aber ja, ein paar fallen mir noch ein, ja.
Genau, aber das Original ist für mich dann schon nochmal einen Ticken vorne. Das liegt aber auch daran, dass das für mich einfach, also ich glaube, das ist für mich als jetzt als biografische Aussage, glaube ich, das beste, wichtigste Album für mich in meinem ganzen Leben. Das hat mich so lange begleitet, das höre ich wirklich rauf und runter über Jahre. Und ja, das ist einfach so tief in mir drin. Aber alle anderen Sachen von ihm auch. Jetzt in den letzten Jahren ist die heiße Liebe ein bisschen weniger leidenschaftlich vielleicht, so mit Migration und so, da habe ich schon ein bisschen meine Probleme gehabt. Das kann ich auch hören, aber nicht so leidenschaftlich, aber alles immer noch absolut in Ordnung.
Also ja, das gibt mir leider auch nicht mehr so viel. Also irgendwie ist Black Sands für mich so fast schon der Schlusspunkt, auch wenn danach noch ein paar ganz gute Sachen bei rumgekommen sind. Ja, bei der Remix-Platte, ich erinnere mich halt vor allem an ein Song, den ich wirklich besser finde im Remix, ist der Banks Remix von The Keeper, den ich wirklich, der hat so einen wahnsinnig geilen Aufbau, den finde ich so großartig und es sind so viele Leute dabei, die quasi das, was Bonobo gemacht haben, in so einer etwas experimentelleren, tanzbareren Richtung gemacht haben und sich das so gut ergänzt hat. Also da waren halt so Leute dabei, die ich halt wirklich gerne gehört habe, Mike Slott, Blue Daisy, Faulty the L war auch noch dabei, Cosmin TRG, ich habe auf jeden Fall noch ein paar vergessen. Funky Neve war, glaube ich, auch dabei. Auf jeden Fall einige, und dann war es, glaube ich, nicht mal das halbe Album durch oder so. Auf jeden Fall hat das so viel Sinn ergeben und sich teilweise gar nicht so richtig wie Remixe angefühlt, sondern wie einfach alternative Versionen, die genauso stark sein können. Also es gibt manchmal Remix-Alben, die sind, also die müssen gar nicht ebenbürtig sein, aber die geben der Musik nochmal was ganz Neues. Also bei mir biografisch wird für immer Silent Alarm von Bloc Party das wichtigste Album aller Zeiten sein und ich halte das auch weiterhin für das beste Album. Bin aber auch total glücklich über das Remix-Album dazu, weil das dem Ganzen so eine komplett neue Facette gibt, wo auch ganz, ganz tolle Leute dabei sind. Fortet zum Beispiel, der damals auch noch auf einem wahnsinnig tollen Level war. Und ich glaube auch die Tom York Eraser-Platte oder so hat auch wirklich großartige Remixe bekommen, wo man fast sagen kann, dass das eigentliche Album fast schon so wie ein Remix-Album klingt von Songs, die zu dem Zeitpunkt Radiohead gemacht haben könnten, etc. Aber ja, auf jeden Fall cool. Bonobo, jetzt hast du mich auf eine Idee gebracht. Werde ich mir zumindest auch noch ein bisschen was durchgeben. Ich habe noch was bei mir was gehört, was ich vorher noch nicht kannte. Und zwar eine Dame namens Galia Biseng-Galieva. Ich hoffe, ihren Namen ja nicht zu sehr gebutschert zu haben. Polygon heißt das Album. Das ist so Doomy Kammer Drone Ambient Musik. Sie ist eine kasachische Musikerin und das Thema des Albums, was sich durch das Hören mir nicht erschlossen hat, ich musste die Geschichte dazu lesen und deswegen heißt das Album auch so, als Tschernobyl passiert ist, sag ich mal. Also Kasachstan war halt auch sehr stark betroffen und es gibt halt eine Gegend, die benannt wurde als Polygon, so wie das Album jetzt auch benannt wurde und war quasi so eine sowjetische Nukleartestzone und da wurde wirklich auch 40 Jahre lang, wurden da irgendwie fast 500 Nukleartests durchgeführt und die Gegend wurde sehr in Mitleidenschaft gezogen und sie hat sich dem gewidmet quasi mit einem Album und um die Klammer zu schlagen, als hätten wir es gedacht. Ich habe dieses Album, was glaube ich vorletztes Jahr rauskam, gehört, weil ich über eine Review gestolpert bin zum Remix-Album dieser Platte. Und das ist natürlich nochmal was ganz anderes, denn wie gesagt, das Hauptding ist halt eher so dronige Ambient-Musik, auch recht düster, grobkörnig, schwarz-grau-weiß. Und durch die Remixe hat das Ganze noch so einen leichten technoiden Charakter bekommen und das hat mir sehr gut gefallen und da sind beide Platten definitiv empfehlenswert. Also Galia Biseng-Galieva würde ich mal mir notieren, kannte ich vorher auch überhaupt nicht, also da kann ich jetzt nicht mit irgendwelchem Insiderwissen glänzen, die ist mir erst vor kurzem begegnet, aber ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert.
Ja, da hast du mich jetzt auf eine Idee gebracht, da werde ich auf jeden Fall mal reinhören, das klingt sehr interessant.
Wir starten mit Polygonia. Das ist die Münchner Musikerin und Produzentin und DJ Lindsay Wang. Und wenn man ihre Sets und ihre Musik so ein bisschen verfolgt hat in den letzten Jahren, man bekommt, glaube ich, relativ schnell einen ganz guten Eindruck davon, was sie für eine Idee von elektronischer Tanzmusik hat. Da ist auf jeden Fall jemand am Start, die Clubmusik so ein bisschen spannender gestalten möchte, so ein bisschen mehr mit Ecken und Kanten versorgen möchte, weil wir ja dann doch in vielerlei Hinsicht so ein stumpfes Trumpf-Hype haben, das Ganze alles so ein bisschen lauter und direkter und geradliniger wird. Und ich bin immer ganz froh, wenn Platten auftauchen oder wenn MusikerInnen auftauchen, die dem Ganzen noch so einen spielerischen Charakter verleihen und trotzdem richtig Lust haben, mit uns zu feiern, wenn man so möchte. Sie führt Techno dahin, wo man andere Genres trifft. Also wenn man sich so als Beat vielleicht denkt, ach, ist doch ganz schön hier, lass uns doch mal ein bisschen sprechen, lass uns mal unterhalten und gucken, was passiert. Man kann ja voneinander lernen und dann kommt da so ein gerader Techno-Beat hin und dann sind da plötzlich Genres, die sagen, ey, lass uns doch mal was zusammen machen, lass mal fusionieren. Und auch wenn man sich ich meine, zu Musik gern und viel bewegen soll. Also das muss ja nicht immer nur durch so diesen kleinsten gemeinsamen Nenner passieren. Und hier vermischt sie eben das, was Techno ausmachen darf, mit eben sehr viel, was es auch ausmachen kann. Und das Album erscheint auf Deckmantel. Das ist ein sehr tolles niederländisches Label, was schon wunderbare Musik zu verantworten hat. Und diese ganze Platte ist, finde ich, so ein richtig toller Ausdruck eines Talents, und zwar super präzise und tanzbare Musik zu machen, also auch in Teilen so Maschinenmusik, weil das auch so ein bisschen was Mechanisches hat, aber das so sehr organisch aufzuladen und dadurch super lebendig klingen zu lassen, sodass es auch noch richtig Spaß macht, mit großer Hektik oder möglichst kontrolliert, je nachdem, was euer Tanzstil ist. No Dance Floor Shaming, bewegt euch, wie ihr wollt. Man darf sich sehr stilvoll, man darf sich auch total bescheuert dazu bewegen. Ich habe beides ausprobiert, es funktioniert. Es gibt halt so ganz großartige Tracks, so Gate to Amygdala, das hat irgendwie sowas super Bedrohliches, irgendwie wie so eine mathematische Formel in Musik gegossen. Und dann haben wir aber auch sowas wie Hidden Blue, das ist so ein relativ hektischer, so auf- und abbouncender, so Techno- und auch Basshybrid. Also da ist so Bassmusik drin, da ist so ein bisschen Acid drin, da ist auf jeden Fall House mit am Start. Und das klingt dann oft so, als würde so in sich zusammenstürzen und so diesen doch sehr verschützten Tanzboden unter sich begraben. Und das ist eine relativ, aber wobei bei Techno-Alben kommt das häufiger vor, lange Platte, knapp 70 Minuten, hat auch nicht nur Highlights, ich bin auch ganz ehrlich, aber dazu würde ich vielleicht gleich nochmal kommen. Erstmal möchte ich von dir wissen, was du davon hältst.
Ja, mir hat's super gut gefallen. Zuerst vielleicht mal, habe ich selten ein Album gehört, gesehen, wo die Musik so gut widerspiegelt, was das Cover zeigt, finde ich. Weil das Cover ist so ganz geometrisch mit so Fluchtpunkten quasi, so dieses so, was man früher in der Schule, ich zumindest, gemalt habe, weil mir langweilig war im Unterricht, dass man so einen Körper malt und dann so die Fliehpunkte zu einem bestimmten Punkt hin. Und darüber liegen dann aber so frei laufende, fließende Farbkörper, sage ich mal. Und ich finde, das hat so gut widergespiegelt, was sich da an Musik in diesem Album befindet, nämlich schon sehr klare, straighte Musik. So, für mich klingt Techno eh oft irgendwie sehr mathematisch. Ich finde, das findet sich in dem Album auch wieder, aber da sind auch super viele Sachen, die es dann total aufbrechen und total frei machen. Und so,
es ist
ganz
so bouncy irgendwie, es ist wie so eine Hüpfburg. Als
genau,
Album.
Genau. Es ist auch so extrem assoziativ, finde ich. Also als ob man irgendwie an so einem Song sitzt und den komponiert und auf einmal denkt man, ach, da kommt mir jetzt diese Idee und dann macht sie das einfach. Obwohl es vielleicht gar nicht an der Stelle so der erste Gedanke ist, den man rational hätte, was man jetzt an der Stelle vielleicht einbauen könnte. Und das hat mir unglaublich gut gefallen. Ich finde auch, dass man hört, obwohl ich es nicht mal genau sagen könnte, wieso eigentlich. Aber ich finde, man hört, dass sie eine klassisch ausgebildete Musikerin ist. Also es ist alles irgendwie sehr schlau irgendwie. Also es bewegt sich gar nicht so in vorgefertigten Bahnen, dass man jetzt sagen kann, es ist so Schema F komponiert und deswegen merkt man das. Aber sie geht so elegant mit diesen Elementen um, dass, als ich da ein bisschen nachgelesen habe, es mich nicht überrascht hat, dass da eine gewisse Ausbildung dahinter steht und auch eine gewisse Biografie, ne, aus der Familie, aus der sie kommt, scheint Musik sowieso ein großes Thema zu sein. Das Album, finde ich, fügt sich auch wunderbar in den Kanon ein, den wir heute ja aufmachen hier mit unseren Alben, die wir mitgebracht haben. Ich finde, das passt da wunderbar irgendwie rein. Und ich finde es auch cool, dass das erste Album ist, weil ich finde, das bereitet auch irgendwie so einen guten Weg in die Folge, weil es viele, viele Elemente hat, die an anderer Stelle, glaube ich, auch nochmal auftauchen. Und es verbindet irgendwie auch so ein bisschen, es heißt ja Dream Horizons, es verbindet schöne und nicht so schöne Elemente dieser Welten, finde ich. Also sie hat irgendwie eine gute Art gehabt, in der Komposition so eine Umarmung zu schaffen zwischen Traum kann ja was sehr Befreiendes sein und kann ja auch was sehr Einschüchterndes und Beängstigendes sein. Ich finde, das so klingt das Album auch. Und die 70 Minuten, ich bin ja bekennende Feindin von langen Alben, also sei jedem freigestellt, aber ich tue mich manchmal schwer, da doch meine Konzentration oben zu halten und habe dann, wenn ich ein Album anmache, was so lang ist, manchmal vorher so ein bisschen Ladehemmung, aber bei dem Album, das war überhaupt kein Problem, diese 70 Minuten konzentriert mitzumachen, auch wenn ich dir recht gebe, hier und da gibt es vielleicht dann auch mal einen Song, wo sie sich ein bisschen nicht auf den höchsten Höhen bewegt, aber auch auf jeden Fall nicht in Tiefen unterwegs ist. Also das sind dann vielleicht Songs, die ich jetzt nicht jeden Tag nochmal 20 Mal anmachen würde, aber das ist ja auf 70 Minuten auch, finde ich, völlig legitim.
Ich finde, das kann man total verzeihen. Es sind dann auch eher selbst Momente in Tracks. Sie selbst ist ja auch mit ihrer Stimme auf der Platte ja durchaus immer mal wieder zu hören. Also es ist ja sie selbst. Und ich muss sagen, wenn sie so richtig kiekst in Set Me Free, dann habe ich so ein bisschen dann wähne ich das Skip-Potenzial. Da habe ich dann nicht so Bock drauf. Das ist so der Track, den ich am wenigsten mag. Aber wie du schon gesagt hast, das stört mich jetzt nicht unbedingt. Und wenn das jetzt das, es ist jetzt nicht das perfekte Album, aber es ist trotzdem für mich das Album des Monats, weil es eben so viel mitbringt, worauf ich in dem Fall Lust habe. Und was halt auch einfach Spaß macht und Techno-Musik so ein bisschen was nicht unbedingt zurückgibt, aber vielleicht so weiter ins Schaufenster stellt, was es eben auch sein darf und so ein bisschen weg von der reinen Funktionsmusik, auch wenn das, wir werden später nochmal drüber sprechen, auch funktionieren kann, vielleicht im Gegensatz zur letzten Ausgabe, wo wir uns bei einer Platte nicht so ganz einig waren, aber dieses Unerwartete, was da auch drin vorkommt, das mag ich. Und wenn, selbst wenn es nicht innerhalb eines Tracks ist, aber innerhalb der Platte auf jeden Fall. Und deshalb ist das auch so ein Albumsalbum. Also, dass du durchaus auch sagen kannst, dass es in sich funktioniert das halt einfach sehr gut, weil du nicht unbedingt weißt, in welche Richtung jetzt der nächste Track geht und in welche Richtung jetzt die nächste Plattenseite geht. Und ob das jetzt hier IDM, Rave, Drum and Bass oder Straighter Techno ist, das sind Einflüsse, Stimmungen, Genres etc., die sich da eben ganz gut ergänzen. Sowas liest man dann immer ganz gerne und es klingt auch immer dann ganz gut, aber hier in dem Fall weiß man, wo es herkommt und wie sie sich das so zusammen kehrt, um da eben eine vernünftige Platte draus zu machen. Also es ist wirklich ein tolles Album und große Empfehlung. Track 17 Playlist zum Podcast. Wir haben ja jeden Monat 17 Musikempfehlungen, insgesamt 5 etwas ausführlicher. Das sind dann die 5 Alben, die wir hier abwechselnd ausführlicher vorstellen und ein bisschen diskutieren. Wir haben aber eben auch noch 12 weitere, die wir so in Kurzform vorstellen. Alles zusammen findet ihr auf unserer Playlist Track 17 Playlist zum Podcast. Die ist in den Shownotes verlinkt und wie immer auf Spotify. Was sind denn die ersten beiden Sachen, die du noch mitgebracht hast?
Ja, bei meiner ersten Platte schließt sich für mich so ein kleiner Kreis, weil ich letztes Jahr, ich glaube, es war auch wirklich meine allererste Track 17 Folge, das Album A Faint Glow of Bravery von Gyrofield mit hatte. Und mittlerweile bin ich jetzt lang genug dabei, dass ich auch ein Release von jemandem dabei haben kann, den ich schon mal vorgestellt habe. Genau,
zu Recht.
Ich jetzt eine neue. Ja, danke.
Die ist super.
Ich hatte jetzt nämlich eine neue EP namens Suspension of Belief rausgebracht, die ich wirklich, wirklich toll finde. Ist ganz anders als letztes Jahr A Faint Glow of Bravery. Das Album damals war ja auf Metalheads erschienen und das war eher so klassischer Drum and Bass, würde ich sagen. Jetzt Suspension of Belief ist bei Capsela rausgekommen und das ist jetzt eher so ein bisschen die Zwischenwelt zwischen ja, so House, Jazz, Hard Groove, Techno würde ich auch mal in den Ring werfen. Also nochmal eine ganz andere Richtung, die sie da in den elektronischen Gefilden auslotet und hat auch irgendwie so einen gewissen Wald-Dschungel-Vibe, finde ich. Also man hört da schon, wie so alles so ein bisschen wächst und vor sich hin vegetiert. Dementsprechend der Song auf der Playlist Vegetation Grows Thick. Und als zweites habe ich heute Echo Ridge von Chris Lopez mitgebracht. Das ist ein bisschen nördlicher als Gyrofield, die sich momentan übrigens in Utrecht mittlerweile aufhält, habe ich gelesen. Chris Lopez ist in Schweden unterwegs. Der ist so ein Veteran der späten 90er Jahre in Skandinavien, viel in Dänemark und Schweden aufgelegt und rausgebracht und produziert. Und die EP Echo Ridge, das ist für mich so ein bisschen, glaube ich, so eine Liebeserklärung an diese Jahre, diese Anfänge, die er da hatte. Und gleichzeitig klingt das jetzt absolut nicht nach 90er per se. Also das klingt schon nach 2025, aber sicherlich mit großen Verweisen auf diese damalige Zeit und große Liebeserklärung an Tanzflächen von kleinen Clubs, so gegen 3 Uhr morgens, würde ich mal sagen. Auf der Playlist der Song, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Minestrone.
Das klang total überzeugend. Also selbst wenn man ihn nicht so aussprechen würde, ab sofort ist das die neue Art, ihn auszusprechen. Das klang einfach hervorragend. Und ich möchte auch nochmal unterstreichen, wie toll diese Gyrofield EP ist. Also das ist wirklich so gut gelungen. Die hat so eine geile Atmosphäre und klingt einfach. Ach, ich bin ja keiner, der dann irgendwie einem erzählen will, das ist aber so und so produziert und auf dem linken Kopfhörer klingt das so, weil XY, aber irgendwie hat diese Platte einfach was in ihrem Klang, wie sie zusammen gebaut ist, komponiert ist, das ist einfach wunderbar. Ich mach mal weiter mit Ouyang, dem Album. Und zwar Ouyang ist Lia Ouyang Rusli. Und das ist ein wunderbares so Left-Field-Pop-Album einer Trans-Künstlerin, die sich auch musikalisch so total ihrer Bestimmung annähert, wie ich finde. Also musikalisch auch wirklich das Beste, was man bislang hat hören können von ihr. Das ist so teils so sehr scheppernder, grimmiger Pop, aber immer mit einem Bein auch so in den Melodien. Also eigentlich genau right up my alley. Ich mag vor allem die Drums hier. Es gibt den Track You Are Always On My Mind, der holpert und stolpert ganz wunderbar vor sich hin und dann immer wieder diese Stimme, Hall und so ein bisschen waberndes, atmosphärisches Etwas dazwischen, das ist wirklich groß, groß, groß und eine sehr, sehr tolle Platte und da möchte ich auf jeden Fall den Titeltrack You Are Always On My Mind empfehlen. Das ist auf der Playlist und dann eine Platte, die auch, also ich sag mal so, das wäre jetzt so die dreieinhalbte Platte, die ich jetzt hier so mitgebracht hätte, nämlich das neue Album der Musikerin Annie. Und große Überraschung, noch mehr abseitiger Nicht-Pop aus den so schattendurchfluteten Ecken der Musikwelt. Wieder eine Frauenstimme, die im Hall untergeht mit so abseitigem Pop etc. Ein bisschen vorhersehbar wird es irgendwann. Was kann ich denn dafür, wenn die so viel Musik rausbringen und die auch alle gut ist? Also es ist nicht, ne, don't hate the player, hate the game oder hasst einfach niemanden. Findet das einfach genauso gut wie ich. Anastasia Patellis heißt die Dame, die jetzt hier mit Stolperbeat, Harfe und zurückhaltender Stimme so Musik bietet, die einfach total in dieses Beuteschema passt. Also wenn das auch was für euch ist, dann rein damit. Mega Mercy ist der Titelsong des viel zu kurzen Albums. Das kommt auf die Playlist und ich finde es wirklich großartig. Das hast du dir auch angehört, ne?
Ja, das fand ich auch wirklich richtig gut.
Ja, tut mir leid, dass die Unterhaltung jetzt so kurz darüber ausfällt. Aber da hätte ich sogar am ehesten Sorge gehabt, ob dir das gefällt. Irgendwie hätte es wieder sein können, dass es in so eine Falle tappt von, da ist zu wenig Song vielleicht für dich dabei.
Ja, nee, aber hat mir gefallen. Also kann schon mal spoilern, die anderen, die jetzt noch kommen, haben mir besser gefallen, aber nichtsdestotrotz hat es mir sehr gut gefallen.
Also jetzt habt ihr gar keine Ausreden mehr da draußen. Bitte hört euch dieses Album an. Ansonsten seid ihr sehr gemein und doof. Nein, seid ihr nicht. Ihr seid die Besten. Bitte bleibt hier. Nee, nicht. Ich sehe das. Du machst gerade aus. Will ich nicht. Hör auf. So, es geht. Wir machen mal schnell weiter.
So, ich bin nicht nur lang genug dabei, um Sachen mitzubringen, die ich schon mal im Gepäck hatte. Ich bin jetzt auch lang genug dabei, um Sachen mitzubringen, die du schon mal im Gepäck hattest. Und das ist meine galante Überleitung zu Seth. Da hast du letztes Jahr Septimo Sentido mitgebracht. Und das hat mich über die Folge hinaus wirklich lange begleitet, nämlich eigentlich bis jetzt, weil ich das wirklich regelmäßig höre. Also vor allen Dingen einzelne Songs, also zum Beispiel Dragon Scale höre ich oft, Azure, Obi, aber auch das Album in Gänze. Es hat sich auf jeden Fall in sehr vielen von meinen Playlists irgendwie reingeschmuggelt und dementsprechend oft ist es auch in der Rotation. Und für mich ist es auch einfach ein wichtiges Album letztes Jahr gewesen, weil ich ja immer mal wieder erzähle, so IDM habe ich mich dann doch ein bisschen mal schwer getan, irgendwie reinzufinden und langsam öffnet sich da für mich dann aber doch irgendwie das Tor und Seth ist da letztes Jahr für mich einer der Künstler gewesen, die das mir sehr viel leichter gemacht haben, mich in dieses Genre einzufinden, weil ich finde, dass seine Art der Musik so sehr zugänglich ist, obwohl das Genre IDM ja nicht unbedingt immer so zugänglich ist für den Otto-Normalverbraucher. Jetzt hat er sein nächstes Album vorgelegt, das heißt, jetzt kommt wieder die Aussprache, Fiera. Ich hoffe, das war jetzt nicht allzu schlimm. Mein rollendes R ist nämlich nicht so gut. Und ich war wirklich Feuer und Flamme, als ich gesehen habe, dass da was von ihm kommt und habe mir das auch sofort angehört, als es dann draußen war. Es ist beim kolumbianischen Label Insurgentes erschienen und ist auf 300 Stück beschränkt. Das liegt auch, glaube ich, daran, dass das Label mit diesem Album jetzt dann zu Grabe getragen wurde. Also genau, das ist jetzt wirklich der Endpunkt von diesem kleinen Label, das ich vorher nicht kannte, das aber scheinbar in Kolumbien beziehungsweise Südamerika generell wohl relativ relevant war in der Szene, so von den Dingen, die sie rausgebracht haben. Und sie schreiben selber, dass das Album das beste Album von Seth sei. Weiß ich jetzt nicht, ob ich da mitgehen würde. Ich glaube, Septimo Sentido hat mir dann doch noch so einen Tick besser gefallen. Aber nichtsdestotrotz, ich habe es ja jetzt auch dabei in der großen Besprechung, natürlich gefällt es mir dennoch sehr, sehr, sehr gut. Und zwar, weil das so eine Art Dschungelversion von IDM für mich ist. Das sind so verschlungene Songs, die sich so dahin rekeln und Die Beats haben da so Drum-and-Bass-Jungle-Anleihen drin, das für mich diesen Vibe auch nochmal so verstärkt. Da raschelt es überall und es kruschelt und man weiß gar nicht, was sich dahinter verbirgt teilweise, gerade wenn man vielleicht auch nicht mit so einer hohen Konzentration, wie du gerade meintest, bei Gyrofield, so von wegen, warum passiert jetzt im linken Kopfhörer dieses oder jenes, wenn man es so ein bisschen ursprünglicher hört, weniger technisch, glaube ich, dann war das für mich auf jeden Fall die angenehmste Art, das Album zu hören, weil ich mich dann so richtig reinfallen lassen konnte. Und das Album hat so einen unglaublichen Sog nach innen entwickelt. Also es geht los und ich habe mir gedacht, okay, ja, cool, klingt so, wie ich mir das auch ungefähr vorgestellt hätte. Und jeder Song wird irgendwie so sukzessive tiefer. Also irgendwie, es gibt ja zum Beispiel die Songs 4 bis 6, das ist Renew, Vitalizer und Impulso. Und die klingen eigentlich alle relativ ähnlich, aber irgendwie nimmt jeder Song einen nochmal auf eine Ebene tiefer mit rein. Also während Renew das dann so ein bisschen aufbaut, ist dann Vitalizer schon mal so ein Stück tiefer drin und dann geht Impulso nochmal ein Stück tiefer mit so den entsprechenden Bässen und dann so schnarrende Synthes und so weiter. Als würde man eben immer weiter in so einen Dschungel laufen. Das hat mich unglaublich beeindruckt, wie er das gemacht hat. Die Tracks, die sind gar nicht so brandneu. Also die wurden zwischen 2022 und 2023 aufgenommen. Ich habe das bei Septimo Sentido gar nicht so auf dem Schirm, ehrlich gesagt, wann das aufgenommen wurde. Das würde mich mal interessieren, wie nah also, das beieinander liegt.
Soweit ich das richtig gelesen habe, ist dieses Album quasi vorher entstanden. Mhm. Also Septimo wurde dann quasi direkt, also mehr oder weniger, es wurde halt aufgenommen als Album, das dann rauskommen soll. Und Fiera ist jetzt kein Überbleibsel, aber es lag halt noch und die Tracks wurden dann zusammen kompiliert als Abschiedsgeschenk in Anführungszeichen für das Label.
Ja. Das wundert mich auch gar nicht so. Also es ist natürlich jetzt einfach, das zu sagen. Aber es wundert mich nicht, weil das auch so einen Vibe irgendwie hat, wie Dinge, die so ein bisschen noch in der Schublade lagen. Weil Septimo Sentido hatte auch so einen heißen Klang für mich irgendwie. Aber das war viel cleaner insgesamt. Und jetzt dieses Fiera ist halt irgendwie so ein bisschen schmutzig und ein bisschen verworren, auch ein bisschen verwirrt. Und Septimo Sentido war schon, hatte, finde ich, so eine relativ klare Idee, was es will. Und vielleicht ist es deswegen für mich auch das Album, das so ein Tick besser ist, aber wirklich auch nur ein Tick. Ich glaube, das ist dann einfach auch ein bisschen Stimmungslage, was dann einem gerade besser ins Ohr geht. Aber trotzdem wirklich ganz große Empfehlung. Ich bin wirklich super gespannt, was da in nächster Zeit noch von ihm kommt, weil mich das bis jetzt so abgeholt hat. Und ja, ich bin gespannt, was hast du denn von dem Album gehalten?
Ja, also ich bin auch froh, dass das Label aufhört, warum auch immer, ist dann natürlich schade, aber froh, dass nicht Seth aufhört, weil bis zur Platte aus dem letzten Jahr kannte ich ihn ja noch gar nicht und er ist ja auch schon seit Ewigkeiten dabei. Dementsprechend war dann Septimo Sentido wirklich die bestmögliche Art, introduced zu werden zu seiner Musik und bin da auch sehr happy und das hat mich auch lange begleitet. War dementsprechend auch sehr erfreut, als ich gehört habe, dass da jetzt schon direkt was Neues kommt. Wie schnell kann der sein? Ja, war er ja in dem Sinne gar nicht, sondern das Ding war ja schon fertig. Wenn das überhaupt als Ding zu bezeichnen ist, je nachdem, ob sonst vielleicht auch eher eine Art Compilation ist, spielt aber auch irgendwie alles keine Rolle, weil es funktioniert ja auch zusammen und du hast diesen Sog ganz gut beschrieben. Also selbst wenn es nie als Album angedacht war, aber das Sequencing hilft dieser Platte sehr. Und das ist, finde ich, wirklich eine eigene Kunst, über die man gerne auch mal reden kann, dass es gar nicht so unwichtig ist, in welcher Reihenfolge Tracks auf ein Album kommen. Und das funktioniert hier sehr gut. Deswegen bin ich froh, dass du das auch so erwähnt hast. Das passt total gut. Und das erzählt auch oder passt zu der Geschichte, die ich zu dem Album erzählen kann, dass ich nämlich beim ersten Hören zunächst etwas skeptisch war und so ein bisschen dieses spacige, breakige, so dieses knusprige, IDM-mäßige so ein bisschen vermisst habe, was ich eben so mochte. Weil es gibt, sage ich mal so, immer einmal im Jahr gibt es so ein sehr gutes IDM-Album, was viele Dinge macht, die andere auch schon gemacht haben und aber nicht unbedingt eine eigene Geschichte außer ihrer Musik erzählen. Und ich finde das manchmal ganz angenehm. Das ist so manchmal was Anonymes hat, wo die Musik einfach spricht, aber wo man eben weiß, okay, diese Art von Musik darf eben weitermachen. Und hier hat man dann erst so diesen sehr blubberigen, so zittrigen, sowas so digital Neusiges am Anfang. Und da musste ich an den ungarischen Musiker Gabor Lazar erinnern, der auch so diese scharf klingende, so spitz klingende, so flatterige Techno-Musik bauen kann. Das hatte ich bei ihm nicht so richtig erwartet und war nicht enttäuscht, aber auf jeden Fall sehr überrascht. Aber dann war ich halt richtig drin, spätestens mit Track 2 und habe dann auch nicht mehr an diese 90er IDM-Schule gedacht, auf die er dann ja eh schon nicht mehr ging, sondern war dann bei so diesem teils so beatlosen, abstrakten Techno eines Barker, über den wir vor ein paar Monaten gesprochen haben. Und das dockte dann ganz gut bei mir an, weil ich die Platte auch weiterhin sehr, sehr gerne höre und mag so dieses sehr rastlose, sehr aktive in der Musik. Also ich selber sitze ja auch gerade mit einem wippenden linken Bein, weil ich nie wirklich ruhig sitzen kann und finde, das ist die Musik, die für mein wippendes, unruhiges Restless Left Leg so gebaut wurde. Deswegen passt das da eigentlich ganz gut. Und trotzdem fehlt der Musik was im positiven Sinne. Also hier höre ich auch Spuren, die ich gar nicht höre. Also so ein bisschen wie bei Barker manchmal. Also dass sich der Track so im Kopf weiter aufbaut, dass der da wächst und irgendwie breiter und größer wird. Da denkt man dann mal so eine Kick mit oder einen weiteren Bass, bis er das dann wirklich im Laufe des Albums selber irgendwie serviert. Und das finde ich ganz toll, weil dann knallt der Bass auch manchmal so rein, wenn man ihn dann schon gar nicht mehr erwartet. Und dieses ja so sehr rastlose, bewegliche finde ich halt total spannend und dann eben auch nie überfordernd. Also er wuppt einen so langsam in den Kern dieses Albums rein und dann muss man auch nicht mehr unbedingt da rauskommen. Also das ist, finde ich, auch definitiv ein bisschen düsterer geworden. Weiteleiser ist auf jeden Fall ganz klar mein Favorit. Und super Platte. Also zum Glück mal wieder.
Cool, das freut mich sehr. Ja, und Weiteleiser ist bei mir auf jeden Fall auch hängen geblieben. Ist jetzt bei mir zwar nicht auf der Playlist gelandet, das ist dann Impulso, also der danach.
Ja.
Aber ja, das ist schon auf jeden Fall der Teil der Platte, der mir auch am besten gefallen hat.
Ich muss dich jetzt mal direkt was fragen. Was würdest du denn sagen, was macht denn eigentlich einen echten Pool-Jam für dich aus, wenn du an Songs denkst, die an einem Pool laufen? Wie müsste das eigentlich klingen?
Boah, da fragst du mich jetzt was. Ich bin ja so eine neue Schwimmbadgängerin erst. Ich bin eigentlich bis vor einem halben Jahr gar nicht so ein Poolmensch gewesen. Aber wenn ich es gewesen wäre und wenn ich jetzt im Schwimmbad da meine Bahn ziehe neben meinen drei Omis, würde ich mir wünschen, dass da eigentlich so, das ist aber voll peinlich, das jetzt zu sagen, aber ich sage es trotzdem
unter uns.
Ja, so Café Del Mar Lounge, glaube ich, okay. So eine Person bin ich dann doch. Ich bin dann doch so Vanilla im Pool.
Ja, ich war Freitag und Samstag, also wir nehmen das hier an einem Dienstag auf. Ihr hört die Folge am Freitag. Letzte Woche Freitag und Samstag war ich an beiden Tagen schwimmen, Freitag im See und Samstag in einer Therme. Es lief in beiden Fällen keine Musik. Am See hätte ich es vielleicht welche anmachen können. Aber ja, ich denke nämlich, also ich musste darüber nachdenken, weil ich den Titel dieses Albums natürlich gelesen habe, bevor ich die Musik gehört habe. Es handelt sich nämlich um das Album Pool Jams des Duos Init, also I-N-I-T geschrieben, und dachte mir dann, ja, so bei, so, weiß ich nicht, so, ob wir nicht bei Sonnenbrillen, süßen Cocktails oder irgendwelchen verschmierten Tuben Sonnenmilch, ob man da nicht eher so an Musik übersetzte, so richtig so Ausgelassenheit denkt. Es gibt ja dann auch diese, so verschwitzte, so, ja, so jackende Hip-Hop-Musik, Instrumentales oder sowas Souliges etc. Oder dann doch eben so ein bisschen was Elektropoppiges, Café del Mar, ja, kann man auch gut machen. Hab aber nicht unbedingt gedacht, dass die Musik, die auf diesem Album zu hören ist, wirklich dazu passt. Tut sie aber dann doch. Das ist nämlich auf jeden Fall eine Poolparty, bei der ich gerne dabei wäre. Möchte ich mal so sagen. Das Album erscheint auf REO, Rio. Das ist ein Label, bei dem ich seit ein paar Jahren immer hellhörig werde, wenn da was passiert. Denn da habe ich bislang schon einiges an so toller, so Pop, nicht Pop, Wave, Pop-Musik, wie auch immer man das nennen möchte, bekommen. Letztes Jahr gab es diese grandiose EP von Andrea und Alexander mit Eva Geist. Und vor zwei Jahren dieses tolle Album von Post Dia. Das kam da auch raus. Und man sieht das auch an den Covern. Also es hat eine sehr ikonische Covergestaltung. Man weiß dann eigentlich immer, auf welchem Label man ist. Sowas mag ich immer ganz gerne. Wenn dann zwar die Individualität so durchscheint, aber man trotzdem irgendwie so ein bisschen mitbekommt, daher zu der Familie gehört das so ein bisschen. Und ja, so dieses, das ist mittlerweile das vierte Album, glaube ich, des Duos Init. Ich kenne sie erst durch diese Platte. Definiert so dieses Pool-Jamige so ein bisschen anders. Und das ist dann vielleicht eher was für die Leute, die sich so mit Kopfhörern an den Pool legen und vergessen haben, die Einladung für die Party rauszuschicken und vielleicht dann auch alleine chillen möchten. Das sind Songs von den Produzentinnen und MusikerInnen Benedikt Frey und Nadja Dalo. Und die, ja, gleiten eigentlich sehr zaghaft durch diese Platte. Also die scheinen sich eigentlich erholen zu wollen von irgendeiner Anstrengung, die man aber nur so ein bisschen erahnen kann. Also keine Ahnung, was da, was sie so Anstrengendes gemacht haben. Aber hey, erstmal hinlegen finde ich voll okay. So mit das hat nichts Eiliges, das hat nichts Dringliches, das hat nichts, wir müssen uns wirklich jetzt mal schnell an den Pool begeben, um zu tanzen. Das sind so sehr so verhangene, dubbige Elemente, ein sehr vernebelter Gesang, bin ich natürlich immer Fan von. Also das hat dich vermutlich jetzt auch nicht so groß überrascht, wenn du dir den Gesang hier anhörst auf der Platte. Was die Stimmen einem so dann genau sagen sollen, ich habe immer versucht, darauf zu achten, finde ich, ist aber auch so ein bisschen zweitrangig. Wichtiger als die Stimmung ist die Stimmung. Und dafür nutzen sie halt Genres, die sich da richtig gut vereignen. Also da ist natürlich auch so eine Trip-Hop-Nähe und Trip-Hop hat dann wieder eine Nähe zu Hip-Hop, hat wieder eine Nähe zu R&B, hat eine Nähe zu Soul, hat eine Nähe zu Pop, hat eine Nähe zu Wave und so kann man so ein bisschen diesen musikalischen Rattenschwanz denken, der sich auch durch dieses Album zieht und das geht, finde ich, total auf und macht richtig Spaß auf eine sehr schwülwarme, jetzt lass mich doch mal kurz hier liegen und in Ruhe, ich setze mir die Kopfhörer auf Art. Ist das auch was für dich gewesen?
Ja, mir hat das Album total gut gefallen, wobei ich sagen muss, dass ich das, also wenn ich jetzt den Namen des Albums nicht gekannt hätte, hätte ich das nie in dieses Thema einsortiert.
Ja.
Also für mich ist das wirklich sehr weit von dem weg, offensichtlich, weil ich ja so eine Café del Mar-Tante bin. Also da kann ja dann die
Café del Mar-Tante, ja.
Ja, erstmal war ich total überrascht, dass es aus Deutschland kommt. Das hat für mich irgendwie gar nicht so ein Sound gehabt, den ich jetzt hier verortet hätte. Also jetzt auch ganz neutral gesprochen. Also das fand ich irgendwie überraschend. Das hatte für mich so was so Cooles, Britisches eigentlich. Und ja, die offensichtlichen Referenzen, die mir so in den Kopf geflogen kamen, waren vor allen Dingen halt Portishead, aber auf so eine sehr sleeke Art. Also da sind wir dann vielleicht dann doch wieder am Pool, weil während Portishead irgendwie immer so ein bisschen sphärisch unterwegs sind, ist das hier zwar wirklich so ein bisschen vernebelt und so, aber schon noch mit beiden Beinen im Leben oder auf der Liege, würde ich mal sagen. Also das ist schon noch irgendwie ganz gut beisammen. Es hatte für mich auch so ein bisschen so ein, vielleicht wegen diesem schicken, eleganten, sleekigen, was ich da durchhöre, für mich auch so einen gewissen Post-Punk-Schick. Also jetzt überhaupt nicht musikalisch gemeint, eher so von der Attitüde. Weil ich kann mir das eigentlich weniger im Badeanzug und im Bikini vorstellen, eher in so einem so ein cooles Post-Punk-Outfit, so eine enge schwarze Hose mit so einem schief sitzenden Hemd und so einem
Hauptsache
so einen schwarzen Mantel drüber. So in meinem Kopf sahen sie so aus, abgesehen davon, dass der Albumtitel natürlich mich in eine ganz andere Richtung gebracht hat. Aber ist ja auch okay, ne? Also ich finde, man darf ja auch Cover-Art und Albumtitel, Songtitel auch benutzen, um vielleicht eine Stimmung, die sonst ganz anders bei der Hörerin ankommt, auch dahin zu lenken, wo man es auch haben möchte. Weil wie gesagt, beim Pool wäre ich jetzt nicht unbedingt gewesen. Aber ja, jetzt vielleicht dann schon. Auf jeden Fall, long story short, hat es mir wirklich gut gefallen. Mir haben auch die Vocals übrigens total gut gefallen, obwohl ich da ja auch manchmal so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit habe. Aber ich fand das dann doch eigentlich immer noch so durchdringend. Also vielleicht nicht so ganz unmittelbar an mir dran, dafür dann doch zu vernebelt, aber immer doch relativ klar durchdringend zu mir in mein Ohr. Also habe ich wirklich viel gehört jetzt die letzten 2-3 Wochen und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber im Gegensatz zu den anderen beiden Alben muss ich schon sagen, fehlt mir so ein bisschen noch der finale Clou, was ich jetzt, was für mich so die Schlüsse aus diesem Album sind. Weißt du, wie ich meine? Also bei den anderen beiden Alben, die du mitgebracht hast, ist das für mich so sehr klar, was ich davon halte und wie ich da das empfinde, das zu hören. Und das bei dem Album war das am wenigsten klar, aber nicht, weil es das Schlechteste oder so war, sondern einfach, weil es ein bisschen verworrener für mich war. Ja, also ich glaube auch, weil es vom Genre viel weniger greifbar ist. Also auch wenn Polygonia zum Beispiel ja super viele Genres reinwirft, hat das aber doch einen relativ klaren Referenzrahmen, in dem es sich dann bewegt. Auch wenn der groß ist, aber den gibt es zumindest. Und das Album, was noch kommt, dann auch, können wir dann auch gleich drüber sprechen. Aber hier, es ist halt nichts so richtig, was auch toll ist, weil das muss man natürlich auch erstmal hinkriegen. Also es ist, es hat so immer so Ansätze und ich habe immer das Gefühl, wenn ich jetzt sage, das ist Trip-Hop, dann passt das irgendwie nicht so richtig. Mhm. Ne? Wenn ich jetzt sage, das ist No-Wave, Wave, Soul, R&B, was auch immer, die ganzen Genres, die man da irgendwie mit reinwerfen kann, fühlt sich alles immer nicht so ganz richtig an, aber auch nicht so ganz falsch. Also ich glaube, das macht es für mich dann irgendwie so ein bisschen schwieriger, das zu packen, zu bekommen. Aber es ist, wie gesagt, überhaupt kein Qualitätsdefizit, finde ich. Es hat mir genauso gut gefallen eigentlich wie die anderen beiden Alben auch, aber einfach viel weniger so zum Pinpointen, finde ich, was es jetzt eigentlich ist, ne?
Ja, ich fühle mich, glaube ich, genau da wohl, wenn so, wenn so Musik so ein bisschen zwischen den Stühlen hängt oder sich dem so ein bisschen verweigert, ohne dass es aufgesetzt wirkt. Und überlege dann auch manchmal, was das damit zu tun hat, einfach nur eine Stimme zu hören. Und habe dann auch drüber nachgedacht, wie sich das so instrumental, wie das instrumental klingen würde, ob wir da dann direkt von anderen Genres sprechen würden, was denn alleine ja, schon die Stimme ausmacht, um daraus was anderes zu machen. Das finde ich irgendwie ganz cool. Und ja, das fühlt sich halt oft wie so die Alternativversion des Genres an, an das man gerade denkt. Also so ein bisschen auch so wie die Alternative zur Alternative von, ja, so von R&B, aber welchem R&B ist das jetzt, der eher so an Verführung denkt, ist das jetzt eher der zum Tanzen einlädt und so weiter, aber dann irgendwie entschleunigter ist, wollte ich sagen. Und ich finde es ganz cool, das scheint irgendwie so eine Grundanforderung an Musik zu sein, die ich manchmal habe, so dieses, es reicht. Also ich mag so diese Qualität, dass ja, nicht weniger ist mehr, sondern genug ist genug. Also, dass man wissen, was, dass Musik weiß, was sie braucht, um zu vermitteln, was sie vermitteln will, auch wenn das vielleicht nicht unbedingt bei uns ankommt, weil es dann so vernebelt ist. Aber das hat diese Platte auch super drauf, dass sie gar nicht mehr Schippen drauflegen muss, um ja, um das, um zumindest da anzukommen, wo sie hin soll. Ob das jetzt im Herz ist oder im Kopf oder in der Seele oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, da braucht man vielleicht auch nicht die großen Begriffe für oder so. Aber das können die auch ganz gut hier, auf jeden Fall, ja.
Voll. Und so ein Upside-Down zu bilden von so Genre-Ideen, ja, ist ja auch super schwierig. Also mach das mal, ne? Also davor ziehe ich echt meinen Hut, weil ich stelle mir das unglaublich unglaublich anspruchsvoll vor, dass man Genres nimmt und dann dabei was rauskommt, was eben kein Genre so groß auf dem Plakat dann stehen hat, sondern irgendwie so Ansätze von allem und ja eben, was, wie du sagst, wenn es sich so zwischen den Schubladen bewegt, das ist ja eigentlich die größte Kunst. Alles andere kannst du ja immer einfach im Prinzip imitieren, dann ist es vielleicht kein gutes Album, aber zumindest, also wenn du sagst, ich mache jetzt einen R&B-Song, kannst du dir halt deine drei Elemente schnappen, dann hast du mal deinen R&B-Song, ne? Aber dann so dazwischen zu schießen, das ist, glaube ich, das kann auf jeden Fall nicht jede und nicht jeder.
Total. Und gerade wenn man das dann auch mit Genres macht oder wenn du sagst, so eine Upside-Down-Version von Musik, die sich eigentlich eh schon dort befindet, also wie zum Beispiel bei Trip-Hop oder sowas, ja eh eher eine krisselige Kellermusik ist und die dann vielleicht aber nochmal in den Nebenkeller zu stellen und nicht in dem sonst die Musik passiert, finde ich dann auch immer gut, dass man Musik, die oder Genres, die relativ streng einer gewissen Zeit zuzuordnen sind, dass man die aber trotzdem irgendwie noch aktuell irgendwie halten kann. In Kombination mit anderen Sachen, das finde ich, funktioniert ganz gut, ja.
Als nächstes habe ich Blue Mitsu im Gepäck. Das sind Jossie Mitsu und Bluetooth aus Birmingham. Das war jetzt übrigens nicht ich, wie ich sehr schlecht ein TH ausspreche, sondern er heißt wirklich Bluetooth, also kein Versprecher an der Stelle. Und als Blue Mitsu liefern sie so ganz coolen, deepen Techno. Und sie haben jetzt im Juni auf Tempa eine EP veröffentlicht, die Metamorphic heißt. Die ist so kurz und knackig, dass sie eigentlich auch eine Single sein könnte. Ich glaube aber, dass sie offiziell tatsächlich als EP firmiert. Und ich liebe diese EP sehr. Ich mag die Bässe. Die sind so ganz voll und rund und drücken so richtig schön nach vorne. Also wirklich so richtig klassischer Techno. Und da haben sie dann teilweise so Vocals auf so eine Oldschool Sci-Fi-Art mit eingebunden. Das mag ich auch sehr gerne und gibt der Sache auch so einen gewissen 90er-Touch. Stellenweise geht es dann schon fast so ein bisschen auch in IDM über, zum Beispiel auf dem Song Atom. Da plätschert es hier und da dann so ein bisschen vor sich hin, also wirklich wortwörtlich, gepaart mit so einer spacigen Synthie-Melodie. Ironischerweise kommt dann ein Song, der H2O heißt, wo dieses Plätschern dann weg ist. Da musste ich ein bisschen lachen, als ich das erste Mal gehört habe. Fand ich mit einem schönen Augenzwinkern versehen. Und ja, einfach super deeper Techno. Keine gute Laune Musik, aber auf jeden Fall für den Tanzfloor gedacht. Und auf der Playlist ist eben das plätschernde Atom. Und ich habe auch mal wieder ein bisschen Rap im Gepäck. Und zwar von Casey mit dem Album Before I Was Born. Für alle, die immer noch Herzschmerz haben, dass man Kanye West nicht mehr hören kann, ohne sich dabei irgendwie extrem schmutzig zu fühlen. Und für alle, die noch nicht darüber hinweggekommen sind, dass Mac Miller tot ist, da habe ich jetzt dieses Album dabei. Da könnt ihr jetzt reinhören, weil das wird euch versöhnen mit der ein oder anderen misslichen Entwicklung im Hip-Hop. Casey hat eine gewisse Popularität schon erreicht, weil er auch mit Kanye West zusammengearbeitet hat, auf Donda damals. Hat er auch, also er war da in der Produktion und in dem Songwriting involviert. Und das Album war ja immerhin auch für einen Grammy nominiert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also von daher, dass da musikalische Connections zu Kanye West bestehen, das ist auf jeden Fall nicht verwunderlich, wenn man das Album hört. Also Sleeker, Pop-Rap, ab und zu auch mal so ein bisschen Chipmunk-Soul-Einstreuung und auf jeden Fall auch ganz viel R&B. Das ist ein richtiges Sommeralbum. Das ist auf jeden Fall nicht jetzt die große Conscious-Rap-Erleuchtung. Also das will es auch, glaube ich, überhaupt nicht sein. Es kommt ganz leicht daher. Auf der Playlist ist auch so ein Sommerhit, meiner Meinung nach. Funny Funny heißt der. Zu kritisieren habe ich trotzdem noch was. Ich finde nämlich, dass die Songs stellenweise dann schon ein bisschen zu skizzenhaft sind. Also es könnte auch ein Mixtape sein. So ein bisschen wie wenn man halt so eine Songidee hat, das nimmt man dann schnell auf und poliert das auch nochmal, aber jetzt nicht dreimal. Also das hätte es vielleicht noch haben können. Nichtsdestotrotz hat es mir trotzdem sehr gut gefallen.
Ja, mit Skizzen hat die nächste Platte nicht so viel zu tun, die ich mitgebracht habe. Ich muss sagen, es ist, glaube ich, jetzt das erste Mal, wenn ich mich nicht täusche oder irre. Ansonsten schreibt uns das gerne in die Kommentare zum Podcast, dass das der erste Actress-Release ist, den ich mit in den Podcast bringe, seitdem du hier in der Stammbesetzung bist. Das ist ja vorher häufiger passiert, aber man muss auch fairerweise sagen, er hat ja gar nicht so viel rausgebracht. Das stimmt gar nicht. Letztes Jahr kam ja ein Album raus.
Ich wollte gerade sagen, also ich habe
ein Gespräch ich das denn hab ich schon vergessen? Im Kopf. Wie kann ich das denn vergessen haben? Natürlich. Unangenehm. Ja, ich glaube, weil es gab schon, ich glaube, das kommt daher, es gab dieses Jahr schon ein Release von ihm, aber den damals, den ich streamen konnte, habe ich den mal nicht mit reingenommen. Und es gab irgendwie noch so eine EP, die auf so einem Mixtape von ihm basierte oder so. Wie dem auch sei, das ist natürlich der zweite Actress-Release, seitdem du in dieser Stammbesetzung bist, der mit in den Podcast kommt. Er ist ja wirklich sowas wie der Schutzpatron von Track 17. Und solltet ihr noch irgendein Actress-Trinkspiel am Laufen haben, dann tut's mir leid, bitte einmal das Glas erheben. Es gibt nämlich eine Transkript heißt die, etwas ja länger laufende EP, beziehungsweise vier Tracks mit vier länger laufenden Tracks, und das ist endlich mal wieder was Neues von ihm, was so wunderbar bleepy, geheimnisvoll, nebelig am Start ist. Ich habe den Track Guardians mitgebracht. Die sind alle sehr strange, sehr merkwürdig. Warum das jetzt plötzlich rauskommt, weiß ich nicht, was das alles wieder soll, aber es klingt gut, und please never change. Bitte verwirre mich jetzt auch noch die nächsten 15, 20, 30 Jahre. Das ist einfach der Beste. Was soll ich denn machen? Das hilft ja alles nichts. Das ist wieder großartig und ja, große, große Empfehlung. Dafür jetzt noch ein Duo, von dem ich bis vor kurzem noch gar nicht wusste, dass sie existieren. Gut, so lange gibt es sie vielleicht jetzt auch nicht, haben aber schon ein Album draußen. Das ist ein Duo aus Brooklyn, das heißt Sex Week, und die haben jetzt ein neues Album, beziehungsweise eine neue EP, die demnächst rauskommt. Und da gab es jetzt eine Vorab-Single, Coach, und das ist sehr schöner, so zackiger Dream-Pop, Indie-Pop, wenn man so möchte. Also sehr weit weg von dem, was wir hier im Hauptteil des Podcasts besprechen. Aber gerade deshalb hatte ich Lust, so einen sehr, sehr klassischen Ohrwurm mal mitzubringen. Also wer zwischen all dem Gebliepe, Geschabe, Getanze und Gewummer hier irgendwie noch Platz hat für einen wunderbaren Indie-Pop-Ohrwurm, der darf sich dann gerne Coach von Sex Week anhören. Also falls da noch irgendwie Platz ist, auch bei dir auf der internen Festplatte, dann ist das in dem Sinne nochmal eine kleine Empfehlung an der Stelle.
Jetzt habe ich eine EP mitgebracht, wo ich echt gespannt bin, was du davon hältst. Sie hört auf den wunderschönen Namen Torment, was eigentlich ja jetzt nicht unbedingt ein schönes Wort vom Inhaltlichen ist. Ich finde das Wort aber für sich voll schön. Deswegen habe ich mich schon gefreut, dass die EP so heißt. Und sie stammt von Bido Ben, wo ich jetzt hoffe, dass ich es auch richtig ausspreche. Ich habe dazu leider nichts gefunden, wie man es wirklich ausspricht. Aber da der Herr bürgerlich Bido Benkassem heißt, hoffe ich jetzt einfach mal, dass das stimmt. Ein französisch-marokkanischer Techno-Produzent ist das, der uns auf seiner EP jetzt dankenswerterweise so ein bisschen mitnimmt in seine Soundwelt, die er sich so die letzten Jahre aufgebaut hat. Er ist nämlich sehr umtriebig. Seit 2022 ist das seine fünfte EP. Und vier davon, also inklusive der aktuellen Torment, sind seit dem letzten Jahr erschienen. Also langweilig ist ihm auf jeden Fall nicht oder sehr, und deswegen macht er so viel Musik, weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall kommt da eine Menge raus gerade. Sein Debüt hat er mit Couloir des Insomnies auf Trunket gemacht. Entschuldigung für das Butchering von dem Französischen an der Stelle. Das habe ich damals auch tatsächlich mitbekommen, fand es auch ganz cool. Er hatte letztes Jahr dann so ein bisschen einen Untergrunddurchbruch, nenne ich das mal, also ein Durchbrüchchen vielleicht mit Mirroring Substances, fand ich auch ganz cool. Und jetzt ist eben Torment erschienen und da geht es jetzt bei mir über ganz cool hinaus. Das finde ich nämlich wirklich eine richtig, richtig tolle EP. Das ist so auch wieder eben so dieses Grenzgebiet zwischen Techno, auch hier und da eben so ein bisschen IDM. Es geht auf jeden Fall ganz, ganz, ganz tief so in diese elektronischen Soundwelten rein und beschäftigt sich so ganz tief mit den Elementen, die man da so mitbringen kann. Und für mich, ich habe ja eben schon gesagt, weil Polygonia für mich hat das ja oft so ein Mathe-Ding. Jetzt in dem Fall hat es für mich so ein Gehirn-Vibe gehabt. Also wie so diese Synapsen so anspringen und dann irgendwas so durch den Kopf schießt. Ich weiß nicht, warum das bei mir so ist, aber irgendwie bei so elektronischen Sachen, die so Richtung Techno und IDM gehen, das hat für mich einfach voll oft irgendwie sowas mit so Naturwissenschaft, Mathe, Denken, so irgendwie so diesen Vibe. Ich weiß nicht, ob ich damit alleine dastehe. Kannst mir gleich mal erzählen, ob dir das auch so geht. Genau, also es ist einfach so eine richtig runde Sache, so eine richtige Dampfwalze an EP. Vor allen Dingen jetzt zum Beispiel der Titeltrack Torment, den habe ich mir extra notiert, weil da der Dampfwalzen-Faktor für mich eigentlich mit am größten war, wo ich wirklich das Gefühl hatte, der will richtig sich in meinen Kopf hineinbohren.
Ja.
Und trotzdem, obwohl ich jetzt gerade so viel von Naturwissenschaft und Mathe erzählt habe, ist das jetzt kein verkopftes Release. Also das ist trotzdem was mit Gespür und das ist auch was für die Tanzfläche. Da ist ein Song drauf wie Unfair zum Beispiel, der wirklich definitiv für einen Club produziert ist, mit so ganz pulsierenden Bässen und darüber zitternden Synthes. Mein persönliches Highlight ist der Song 2833, der ist auch auf der Playlist, der sich auch so richtig ins Ohr hineinbohrt und es hat was wie so eine polternde Maschine, wo so ein Fehlersignal auch mal auftrönt, so piep, 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 aber irgendwie klingt das alles so stimmig, dass man mit dem Fehler sich einfach abfindet und den nicht abstellt, sondern einfach ein bisschen anfängt dazu zu tanzen. Und ich glaube, die EP von den Sachen, die ich heute in der Folge dabei habe, habe ich am meisten gehört die letzten Wochen. Und ich glaube, dass das auch eine sein wird, die in meiner EP-Liste jetzt am Ende des Jahres sich sehr weit vorne wiederfinden wird. Wie hat es dir denn gefallen?
Ich finde den Zeitpunkt der Vorstellung dieser EP sehr interessant, weil wir haben ja vor einem Monat, hast du ja auch eine mitgebracht von Ketyov, und da haben wir ja so ein bisschen darüber gesprochen, dass vielleicht gerade nicht so, entweder nicht so die Zeit, zumindest bei mir gerade, da ist für so sehr funktionale und auf einen Zweck reduzierte EPs, in dem Fall dieser sehr wummernde Club-Techno. Aber ich gleichzeitig auch gesagt habe, nee, eigentlich gibt's das ja schon, aber mir fehlt dann irgendwie so ein bisschen was. Ich hab dann ja auch in der Folge die EP von Batu vorgestellt, wo ich mir gedacht habe, die hat eigentlich genau das, was ich dann suche in dieser Form. Also super tanzbar, super für den Club, aber hat ein bisschen mehr zu erzählen auf eine Art, also dass ich vielleicht noch einen Gedanken mehr habe als nur die pure Bewegung. Und als ich dann diese EP mir angehört habe, habe ich dann noch was anderes gedacht, nämlich, nee, das geht auch so. Und zwar hat mich die EP total gekriegt. Und die cool. Mag ich sehr gerne. Also da war nicht viel mit Torment, das war eher Tollment. Das ergibt keinen Sinn. Gott, das war, ich hätte irgendwas vorbereiten sollen. Wenn ich das nicht rausgeschnitten habe, habe ich im Schnitt versagt, dann dürft ihr jetzt lachen. Wenn ich es rausgeschnitten habe, dann darfst nur du lachen. Das hier ist es, einfach komplett aufgegangen, finde ich. Also auch der Titeltrack. Also total gut beschrieben, dieses super wummernde, ich finde das cool, dass es immer wieder so aufgelöst wird durch so leicht melodische Momente, die aber wirklich eher so, also die sind so Supporting Act und dürfen auch mal mitspielen und einmal über den Sound gucken, aber ansonsten ist hier wirklich was anderes zu tun. Also auch wenn die Platte jetzt gar nicht so viel anderes vorhat, so als Druck aufzubauen, sage ich mal, also im positiven Sinne, und so die Füße so rhythmisch auf den Boden zu drücken, also die knallt einfach anders. Und hier hat so die Repetition was sehr Hypnotisches, was sehr so Verlängerndes, Verlangsamendes, also so, wo man denkt, oder ich denke, dass Zeit nicht so eine Rolle spielt. Und ich da auch 1-2 Minuten mich mehr zu bewegen möchte. Das war letzten Monat total anders bei der Platte, aber bei der hier geht das für mich voll auf. Also die ist auf jeden Fall richtig gut, ja.
Cool. Wo du auch gerade übrigens nochmal Batu erwähnst, ich habe da auch nach der Folge nochmal reingehört, also in die ganze EP, nicht nur in den Song, und die hat mir tatsächlich auch sehr gut gefallen. Also ich glaube, das war dann wirklich auch ein guter Übergang für mich dann von der letzten Folge jetzt zu dieser Folge, weil das dann echt so ein bisschen so ein Bindeglied sein kann vielleicht zwischen den zwei Themen, die du gerade angesprochen hast.
Eine Ebene tiefer gehen wir jetzt auch, und zwar wirklich in den Keller, also viel weiter runter geht's nicht. Und wir sind wieder bei dem Label Temper, was du ja vorhin ja auch im Playlist-Part dabei hattest. Das war mir gar nicht bewusst. Wir sprechen jetzt über Moving the Center von einer Künstlerin namens Introspect. Und ich finde, dass dieses Album mir sehr gut getan hat auf eine Art, weil ich so das Gefühl habe ganz oft, dass ich bestimmte Musik vermisse und sie brauche und ihr so ein bisschen nachweine, dass es sie nicht mehr so richtig gibt. Und dazu gehört dieser Spätnuller relativ klassische 140 BPM Dubstep-Sound aus dem UK. Und da war eben Temper eines der ganz zentralen Labels. Also es hat den Sound maßgeblich geprägt, es hat ihn verbreitet, es hat viele Leute rausgebracht, die da mit 12 Inches fast wöchentlich den Sound so ein bisschen in eine neue Richtung gedrängt haben, beziehungsweise ihn eben weiterentwickelt haben. Und ich finde, das hier ist hier eine Platte, die ist super detailverliebt. Da sind sehr viele luftige Percussions drin. Es gibt sehr viele vibrierende Subbässe und so eine unglaublich dichte und ja, so vereinnehmende klangliche Welt. Und man kann auf jeden Fall sagen, ja, ohne Temper hätte es das in der Form damals nicht gegeben. Und ich finde es toll, dass das Label das heute quasi wieder aufgreift, anstatt dass diese Platte auf einem dieser Nachlassverwalter-Labels rauskommt. Introspect ist schon länger dabei, kenne ich aber auch erst seit diesem Jahr. Und ich finde, dass so diese Musik, die dann eben auch mit sowas leicht Technoidem spielt, aber wo auch immer so ein bisschen Two-Step dabei ist, Jungle, Rave, sowas sehr Schummriges, dass das ist, was man eigentlich aus diesem alten Dubstep-Sound heute sehr gut rausholen kann und so ein bisschen in die heutige Zeit eben reinkriegen kann. Und das ist ein Sound, der zwar immer mal wieder kam, aber insgesamt auf jeden Fall sehr abebbte. Und viele, die sich diesem Sound verschrieben haben, dann irgendwann gesagt haben, so nee, das ist einfach durch das Thema, wir gehen jetzt straight auf Techno-Musik. Und das fand ich so total schade. Anstatt zu sagen, naja, vielleicht finden wir noch was Neues in dieser Musik, hat man sie so ein bisschen zurückgelassen. Und jetzt muss ich so ein bisschen daran denken, schließt sich jetzt so langsam der Kreis, darf jetzt so die Hoffnung größer werden, dass es diesen Sound immer häufiger gibt. Ich habe schon den Eindruck, dass sehr viele EPs rauskommen gerade, dass es einige Labels gibt, die sich dem annehmen, aber eben auch Labels aus der alten Zeit so ein bisschen wiederkommen. Und ja, vielleicht sind wir, ich meine, das ist jetzt alles 15 Jahre her, und vielleicht ja sind diese Nostalgiekreise jetzt auch da angekommen, und es ist eher so ein, hey, wir könnten doch mal wieder, weil vielleicht gibt es genug Leute, die das vermissen. Also in meinem Fall stimmt das auf jeden Fall. Und bei Moving the Center, ich finde, das ist auf eine Art eben ein hervorragendes Update, in dem es nicht so richtig ein Update ist, sondern mit dem spielt, was man kennt, aber das Ganze relativ modern hält. Also sie ist halt auf jeden Fall jemand, die das Genre richtig aus dem FF kennt. Sie hat mit 16 schon auch im Rahmen von einer DJ-Nacht bei Temper mit aufgelegt, wurde dann aber irgendwie, so wie ich gelesen habe, dann rausgeschmissen, eben weil sie 16 war. Sie hat mit 17 ihre ersten Tracks schon veröffentlicht und sehr früh sehr eng mit den Leuten zusammengearbeitet, die das Genre eben geprägt haben. Also sie hat von den Besten gelernt, sich aber auch relativ schnell ihren eigenen Stil entwickeln können und arbeitet dann eben auch mit Einflüssen aus House, Detroit Techno, UK Garage und so weiter. Arbeitet mit der Vergangenheit, aber lässt das alles sehr frisch klingen. Und das ist in dem Fall nicht wirklich ein Klischee, sondern das ist eben das, was das Genre auch so ein bisschen braucht. Und das hat alles diesen guten 140 BPM Stil, aber ja, verneigt sich auch so ein bisschen vor diesem sehr, sehr schmutzigen Two-Step und vor dieser sehr schmutzigen Two-Step und Jungle-Vergangenheit, hat was unglaublich Dreckiges auf eine Art, hat was sehr Düsteres, hat was sehr Tiefes, was eben durch diese Bässe in dieser Musik auf jeden Fall kommt. Auch hier muss ich gleich sagen, es gibt nicht, das Album ist nicht perfekt, es gibt ein, zwei Sachen, die mich so ein bisschen stören, so ein bisschen wie bei Polygonia, aber nobody's perfect. Insgesamt bin ich total glücklich, dass so eine Platte herauskommt im Jahr 2025, und nimm das erstmal sehr positiv auf. Ist das auch was für dich?
Ja, total. Also die Platte hat mir auch wirklich super, super gut gefallen. Es war so ein Trip down Memory Lane, weil das ja wirklich so die Musik ist, zu der ich in der Abi-Zeit feiern war. Also sprich in der Zeit, wo ich wirklich auch zum ersten Mal richtig feiern gegangen bin, ne? Also so im Clubbing-Sinne, also weil davor geht man ja so quasi auf diese Geburtstage, wo man dann irgendwie Backscreen Lemon oder so damals trinkt und Dubstep dieser Ära war dann irgendwie so die erste Musik, die uns halt so wirklich das ganze Wochenende eigentlich in die Clubs so gelockt hat. Und ich finde es, ja, also ich finde es, ohne mich jetzt da als Expertin zu sehen, weil dafür habe ich das damals als, also habe ich das viel zu sporadisch genutzt. Ich habe mich da nicht zu Hause hingesetzt und das alles mir nochmal angehört. Für mich war das total auf den Club beschränkt. Trotzdem, jetzt bin ich da an einem anderen Punkt in meinem Musikhören, was elektronische Musik angeht und freue mich auch sehr, dass jetzt solche Musik rauskommt, weil natürlich das, was dann auch aus Dubstep geworden ist oder beziehungsweise das, was man mit Dubstep vielleicht jetzt unter diesem Schlagwort verbindet, dann über die 10er Jahre ja auch was ganz anderes dann geworden ist. Also so Stichwort Brostep, wenn ich jetzt an Dubstep denke, dann denke ich halt leider dann doch eher an Brostep mittlerweile. Oder wenn ich jetzt wenn ich jetzt irgendwie eingegeben mein habe Herz. Vor 5, 6 Jahren neue Dubstep-Releases, ne, was kommt da? Also nicht solche Alben erstmal. Und insofern freue ich mich, dass sich das jetzt ändert und jetzt eben auch wieder diese Alben kommen dürfen und auch ein Publikum finden. Und eigentlich ist es ja auch gar nicht so überraschend, weil ist ja schon gerade so ein gewisses Nuller-Revival auch generell gibt, auch in der Popmusik, ne? Also es gibt ja unglaublich viele Referenzen jetzt gerade in die Nuller-Jahre, wo auch super viele Remixe gerade im Pop rauskommen. Und dann ist es echt schön, dass dann eben auch diese Untergrundperlen, mal in Anführungszeichen, vom Sound her auch wieder da sind. Was ich auch toll fand, ist, wie sie so diese Einflüsse eben aus der UK-Ecke, aber auch aus den USA auch so verwebt. Also das ist hat ja auch wirklich ganz viele Referenzen halt auch in ihr Lebensumfeld, also sowohl West als auch dann vor allem noch stärker Ostküste, würde ich jetzt mal sagen. Das nimmt einen auf jeden Fall mit in den Fahrstuhl und fährt dann ein paar Stockwerke runter. Also ich finde, von den 5 großen Alben jetzt in der Folge ist das das düsterste. Aber auf eine angenehme Art, eben auf diese Art, wie man eben anno 2010 zu Dubstep getanzt hat. Das war auch düster, aber auf eine befreiende Art, ne? Vorhin hast du das Tanzen erwähnt. Das war das, was für mich Dubstep zu dem Zeitpunkt so interessant gemacht hat, weil da bist du auf die Tanzfläche gegangen und es war völlig egal, wie man sich bewegt hat. Das war für mich der einzige Raum, den ich damals kannte, wo das egal war. Bei allen anderen Tanzflächen wurde geguckt und das musste dann irgendwie cool aussehen oder sexy oder so. Und wenn du dann auf diesen Dubstep-Partys warst, das war völlig egal. Da haben die Leute irgendwie getanzt und es war einfach irrelevant. Und diesen Vibe bringt diese Platte für mich auch total rüber. Und also wirklich ganz, ganz, ganz tolles Album.
Ja, super. Ich meine, wie willst du auch bitte zu Midnight Request Line, einer der berühmtesten Dubstep-Songs aller Zeiten von Scream 2006, großartig, wie willst du denn dazu cool tanzen? Das geht ja gar nicht. Ja, dafür genau, ist diese Musik ja nicht gedacht, weil das ja eben dieses verschleppte, holpernde, stolpernde und immer abbrechende und wieder startende, das funktioniert ja gar nicht cool und sexy. Und das natürlich liegt das im Auge des Betrachters, wenn man das überhaupt möchte. Aber da sehe ich auch eigentlich nur ungelenke Verrenkungen und auch solche, die einfach großartig sind und Spaß machen. Hier muss man aber sagen, ist das dann doch in Teilen auf jeden Fall ein bisschen straighter. Also es gibt ja auch Tracks Physicality, so ein Highlight mit so einem sehr tollen Garage Beat, was ja auch eine große Inspirationsquelle, beziehungsweise so passt das Prequel ja zu Dubstep gewesen ist in den 90ern oder so, weil das ja auch so ein bisschen aus dem Garage kommt und so. Das funktioniert ja total gut. Und ich finde es auch ganz cool. Ich muss nämlich sagen, weil ich habe mir irgendwann mal auch so eine, also für mich historisch akkurate, so chronologisch laufende Playlist gemacht, die für mich 2002 beginnt, die bis heute läuft, wo ich dann wirklich, also chronologisch und innerhalb des Jahres alphabetisch, das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr nerdy oder so, Songs reinpacke, die für mich zu dem Genre und seinen Verwandten so gehören, also die ich da schon noch so zusammenpacken würde. Und ich muss sagen, gerade damals, und ich muss auch gestehen, dass ich damals dann nicht so krass drauf geachtet habe, war das aber im Großen und Ganzen, pardon my French, eine ziemliche Pimmelparade. Und ich finde es eigentlich ganz cool, dass es bis auf die wenigen Ausnahmen, die es halt eben gab, sich das Ganze auch weiter geöffnet hat. Ich habe nämlich gleich, mein letzter Playlist-Track ist nämlich, kann ich schon mal sagen, ist auch ein Dubstep-Song und ist auch einer Frau. Und ich finde es irgendwie ganz cool, dass sich das, was soll das heißen? Nein, nicht geöffnet. Aber ich finde es ganz cool, dass es jetzt einfach mehr Auswahl gibt und es mehr Stimmen gibt, auch wenn diese Stimmen in dem klassischen Sinne nicht zu hören sind. Aber du weißt, was ich meine. Und finde es ganz cool. Und da ist so ein Album von einer Künstlerin wie Introspect auf jeden Fall schon mal ein kleines Statement. Und das finde ich total super. Muss ich sagen. Track 17, Playlist zum Podcast. Ich habe es vorhin schon einmal erwähnt. Wir sind jetzt im dritten Playlist-Teil angelangt. Die Playlist findet ihr auf Spotify unter Track 17 Playlist zum Podcast oder in den Shownotes ist sie verlinkt. Und wir haben sie auch bei Instagram 500 Mal verlinkt, damit ihr sie finden werdet. Ich gehe mal davon aus, das tun wir beide, dass ihr der Playlist eh schon folgt. Wenn nicht, wird es Zeit. Da könnt ihr nämlich alles nachhören, was wir hier so besprochen haben oder noch besprechen werden. Und wie gerade angekündigt, ich habe noch einen Track dabei und zwar von Carrie, würde ich sie aussprechen. A Crawler heißt der Track, ist Teil einer wirklich hervorragenden EP. Da sind drei originäre Tracks drauf, dazu noch zwei Remixe, unter anderem einen von D-Bridge, den ich sehr mag. Großartige, so sehr elegante, sehr dynamische Bassmusik. Ist eine Produzentin aus L.A., die aber die sich quasi nach London abgesetzt hat, um der Musik nahe zu sein, die sie machen möchte. Und das ist nämlich sehr britisch inspirierte, relativ klassische Dubstep-Musik und die hat sie hier wirklich dreimal ganz hervorragend aufgebaut, plus zwei Remixe, die das unterstützen. Das ist eine grandiose EP und da musste ich mich so ein bisschen entscheiden, welchen der drei Tracks ich nehme. Ich habe mich mal für Crawler entschieden, weil er eben diesem klassischen Sound so am nächsten kommt. Was sind denn deine letzten noch?
Ja, ich glaube, da haben wir eine ganz gute Überleitung, weil ich habe jetzt auch noch mal klassische britische elektronische Musik dabei und zwar von Low End Activist. Den hatte ich auch letztes Jahr schon mal am Start hier im Podcast mit seinem Album Municipal Dreams damals in der Kurzbesprechung. Das war so eine Milieustudie von dem Viertel in Oxford, in dem er aufgewachsen ist, die er mit einigem Abstand dann aus Berlin angestellt hatte, weil er dann mittlerweile nach Berlin gezogen war. Und jetzt hat er eine EP rausgebracht, die Superwave heißt. Und die hat auch immer noch so ein bisschen so Vibes von so Social Realism, wie sich das so schön schimpft. Trostlose, wabernde Beats, wo man das Hochhaus dann doch sehr eindeutig heraushört, würde ich sagen. Einerseits immer noch deprimierend, so wie letztes Jahr auch. Andererseits aber auch faszinierend. Ganz schwierig, da so einen Song rauszupicken, weil diese ganze EP so ein Feeling hat, das sich eigentlich über den einzelnen Song hinaus erstreckt. Und ich würde auch hier sagen, dass sich das, glaube ich, grob unter Dubstep verbuchen lässt, auch wenn da hier und da natürlich noch ein paar andere Einflüsse reinkommen. Also so ein paar Hardcore-Beats gibt es da sicherlich auch. Und auf der Playlist ist das der Song Wave 2. Dann habe ich noch dabei aus der letzten Folge ganz kurz erwähnt, Donato Dozzi. Der war in der letzten Folge mein zuletzt gehört Kandidat, weil ich mir den Boiler Room von ihm angehört hatte. Und er hat jetzt zusammen mit Zabla die EP Morpho rausgebracht auf Gang of Ducks. Und das sind 22 Minuten sehr minimalistischer Techno, der eigentlich alles kann, aber irgendwie auch nichts so richtig will. Das meine ich im positivsten aller Sinne. Sie selber schreiben, nothing ascends, everything spreads. Das finde ich, trifft es auch eigentlich ganz gut, weil es wabert vor sich hin, es streckt sich nach hier und da mal aus, aber nie nach oben. Also es gibt jetzt keine großen Eruptionen von Gefühlen oder so. Das heißt, man muss auch ein bisschen Geduld vielleicht mitbringen. Ich habe in dem einen oder anderen Forum von manchen Fans von Donato Dozzi gelesen, das Album, Entschuldigung, die EP wäre irritierend zu hören.
Irritierend zu hören, okay.
Ja, stimmt auch vielleicht ein bisschen, aber ich glaube, wenn man Geduld mitbringt und mit Minimal so ein bisschen was anfangen kann, dann hat man da durchaus seine Freude und auf der Playlist ist der Opener Former 1. Und last but not least habe ich auch noch was aus Italien dabei und zwar Dario Picchi alias Soreab. Der hat einen Release namens Siran veröffentlicht. Er kommt aus der Toskana, lebt aber in London, macht Techno und IDM. Ich kann mir auch da vorstellen, dass die Übersiedlung nach London vielleicht damit auch ein bisschen was zu tun hatte. Siran stammt aus dem Mandarin, das habe ich jetzt mal nachgeschlagen, weil ich mich interessiert hatte, was der Begriff bedeutet und steht im Daoismus für Spontanität und Natürlichkeit. Also das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht herausgehört, Aber nichtsdestotrotz hat mir die EP sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, ob ich ihr vielleicht noch einige Runden mehr gönnen muss, um dann diesen inhaltlichen Zusammenhang hinzubekommen. Aber ja, ich glaube, wer vielleicht in die anderen Sachen reingehört hat, also vor allen Dingen in Donato Dossi und Serpla zum Beispiel, da sind die Konzepte auf jeden Fall sehr ähnlich, nämlich sehr repetitiv, sehr explorativ. Man muss ein bisschen Geduld mitbringen. Hier ist vielleicht noch ein bisschen mehr Wumms dahinter als bei Donato Dossi. Aber ja, es ist auf jeden Fall nichts, was jetzt die Massen auf den Tanz, auf den Dancefloor locken wird, sondern eher was für die Kopfhörer. Und das ist ja auch gut so. Auf der Playlist der Song Let's Roll, den Suriab in Kollaboration mit Sim angefertigt hat.
Let's Roll, eigentlich ein sehr schönes Schlusswort für den Podcast selber. Let's Roll in dem Sinne, dass ihr euch jetzt all die vorgestellte Musik fleißig anhört und dann schreibt ihr uns einfach mal auf Instagram @track17podcast oder über info@track17podcast.de. Könnt ihr uns auch eine Mail schreiben und dann können wir ein bisschen über Musik diskutieren und dann könnt ihr uns mal schreiben, was waren denn eure Favoriten des letzten Monats. Was hört ihr gerade so viel? Das muss ja auch nichts Aktuelles sein. Wir könnten sonst ja auch mal ein zuletzt gehört Mega-Special machen mit allem, was unsere Hörerinnen so hören. Interessiert mich auf jeden Fall total, weil natürlich hört ihr ganz fleißig all das, was wir hier vorstellen und gut finden, aber was hört ihr denn sonst so? Das möchte ich gerne wissen. Das könnt ihr uns mal schreiben. Was war denn die Musik, die ihr zuletzt gehört habt und großartig gefunden habt? Dann können wir das hier mal ein bisschen vorstellen. Melanie, vielen Dank für die heutige Folge und die tolle mitgebrachte Musik.
Lieben Dank zurück, weil das war heute wirklich, ich glaube, vielleicht mit einer meiner Lieblingsfolgen, was das Musikalische angeht. Das war wirklich sehr, sehr, sehr viel tolle Musik heute dabei, finde ich.
Finde ich auch. Und weil du das gesagt hast, jetzt höre ich mir die Folge direkt nochmal an. Schnitt, Christopher, wenn du gerade die Folge fertig geschnitten hast, dann hör sie dir doch direkt nochmal an. Hinterher nochmal nach Release reinhör, Christopher, hör dir die Folge doch einfach direkt nochmal an. Es lohnt sich auf jeden Fall und das gilt für euch natürlich alle auch. Ihr dürft ja Folgen auch 3, 4, 5 Mal hören. Ist ja okay, wenn ihr wirklich nicht schlafen könnt und nicht wisst, was ihr sonst hören sollt, dann packt die Folge doch einfach in eine Playlist, in der diese Folge 100-mal drauf ist und dann, nein, mach das nicht, das ist ja furchtbar, der Gedanke, dass dieser Druck, das halte ich nicht aus. Aber apropos Playlist, Track 17 Playlist und Podcast, die natürlich sehr gerne abonnieren, denn da ist ja auch diese Folge drauf, genauso wie eben alles an Musik, was wir so vorgestellt haben und zwar seit 2017, wenn das mal nicht eine Ansage ist. Also es ist mittlerweile eine sehr lange und sehr formschöne Playlist geworden. Und wir zwei hören uns dann nächsten Monat wieder. Und ihr hört uns zwei dann nächsten Monat wieder. Ich glaube, das ist ein Deal, mit dem wir alle gut leben können. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.